各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。
Hello from the children of planet Earth.
Herzliche Grüße an alle.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Projekt Wandschauer. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, wen verwundert es, geht es in dieser zweiten Folge um das zweite Kapitel von dem ersten Buch. Doch bevor ich damit beginne, vielleicht nochmal eine kleine Klarstellung. Es gab nämlich Feedback auf diese Folge. Dafür erstmal herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass Leute das überhaupt angehört haben und dass sie dann auch sich bemüßigt gefühlt haben, mir dann ein kleines Feedback zuzugeben. Und da wurde mir gesagt, dass es ein bisschen unklar war, wie viele Bücher es jetzt gibt und dass ich das nicht genau erklärt habe. Also, es gibt drei Hauptwerke. Das erste Buch heißt, glaube ich, in allen Varianten, allen Übersetzungen, das Dreikörperproblem, beziehungsweise im Deutschen die drei Sonnen, also irgendwas mit drei. Und die gesamte Reihe heißt offiziell Remembrance of the Earth's Past, also Erinnerung an die Vergangenheit der Erde. Es wird auch klar, ganz zum Schluss, warum die Reihe so heißt. Aber tatsächlich wird sie ganz oft, werden quasi alle drei Bücher nur mit Free Body Problem beschrieben. Deswegen referenziere ich mich auch darauf immer, dass wenn ich sage, es geht um The Free Body Problem, meine ich quasi die gesamte Reihe und nicht nur das erste Buch. Und ich werde hoffentlich auch alle drei Bücher besprechen, kapitelweise. Und es gibt dann noch ein viertes Buch. Das ist tatsächlich nicht von Leo Tishan geschrieben, sondern, glaube ich, stammt aus einem Fanforum, heißt The Redemption of Time. Ich glaube, es gibt noch keine deutsche Übersetzung, aber eine englische Übersetzung und erzählt einen Abschnitt einen Abschnitt der Geschichte des dritten Buches, den wir aber im dritten Buch nicht sehen, sondern es wird quasi nur darauf referenziert auf einen bestimmten Abschnitt und der wird quasi in diesem vierten Fanbuch nochmal nacherzählt oder quasi ausgeschmückt. Und diese Fanfiction war dann so erfolgreich, dass sie dann einerseits von Leo Tishan selbst und auch vom Verlag als offizieller vierter Teil dieser Reihe anerkannt wurde. Also gibt es drei Bücher, die vom Autoren selbst, also vom Hauptautor selbst geschrieben wurde und dann nochmal ein viertes Fanfiction-Buch, was aber in den offiziellen Kanon aufgenommen wurde. Und ich denke, wenn ich mal mit den drei Büchern durch bin, wird es wahrscheinlich auch eine deutsche Übersetzung geben, sonst lese ich einfach die englische Übersetzung. Das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gelesen. Deswegen, genau, klammere ich das erstmal hier so ein bisschen aus und beziehe ich mich halt einfach auf die Trilogie, die es ja dann schlussendlich geworden ist. So, genug der Vorrede. Steigen wir mal in das Kapitel ein. Wie ich ja schon geteasert hatte in der letzten Folge, machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir sind jetzt 2 Jahre später und begleiten uns so jetzt eigentlich unsere eigentliche Protagonistin, nämlich die Tochter des Astrophysikprofessors, der im letzten Kapitel brutal ermordet wurde von den Roten Garden. Und die Tochter heißt Ye Wenjer. Und die wird sehr zentral im gesamten Buch sein, diese Person. Und wir befinden uns jetzt 2 Jahre später in der inneren Mongolei, also ganz weit ab vom Schuss, in den Greater Khingan Mountains, jetzt habe ich hier die englische Übersetzung auf, wie heißt es denn im Deutschen, im Hingang-Gebirge, im äußersten Nordosten der inneren Mongolei, also an der Grenze zur damaligen Sowjetunion. Und dort ist sie im sogenannten Produktions- und Aufbaukorb. Und dort ist sie im sogenannten Produktions- und Aufbaukorps der inneren Mongolei, also so einem Arbeiter, einer Arbeiterkompanie, also wahrscheinlich auch Soldaten, die aber nicht Krieg gemacht haben, sondern in diesem Fall Bäume fällen mussten. Und das tun sie in großer Zahl. Es werden riesige Wälder in der Mongolei gerodet und Ye Wenjer muss da mitmachen, ist darüber aber auch nicht so ganz glücklich, weil sie ist, ja, einfach bemitleidet, dass diese großen Lärchen und Fichten gefällt werden. Und es wird dann auch beschrieben, dass wenn sie quasi den Baum fällt und dann entastet, sodass er abtransportiert werden kann, dass sie sich dort an den Leichnam ihres, also den geschundenen Leichnam ihres Vaters erinnert, den sie dann auch selbst vor 2 Jahren dann selbst versucht hat herzurichten in der Totenhalle. Ging dann wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, sie trifft dann auf einen Journalisten, einen Journalisten, der für eine Arbeiterzeitung quasi schreibt im kommunistischen China, bei Moulin. Und der ist ähnlich umweltbewusst eingestellt wie Yevinger. Also interviewt er so einen Holzfäller und fragt ihn so, bist du eigentlich bewusst, dass du hier gerade einen 300 Jahre alten Baum fällst, der quasi gepflanzt wurde oder entstanden ist, als noch die Ming-Kaiser regiert haben in China. Und der meinte, naja, das ist halt ein Baum. Und ließ sich dann nicht sehr von beeindrucken. Und ja, also Yevinger und Bai Moulin kommen dann ins Gespräch und erkennen sehr schnell voneinander, dass sie beide das nicht so geil finden, was hier mit diesen Wäldern passiert. Und Bai Moulin hat dann auch ein Buch dabei, Silent Spring von Rachel Carson, was Yevinger dann auch liest, wo es quasi, also es ist quasi ein umweltaktivistisches Buch aus den frühen 60ern. Ich werde da noch weiter drauf eingehen, später in dieser Folge. Und daraufhin beschließen sie, einen Brief zu schreiben, oder Bai Moulin beschließt, einen Brief an die Führung in Peking zu schreiben, dass das hier nicht so weitergehen kann und dass hier quasi wunderschöne Natur zerstört wird und dass er nicht im Sinne der kommunistischen Führung sein kann. Aber weil er so zittert unter den Anstrengungen der Feldarbeiten, muss das Yevinger schreiben, was hier dann zum Verhängnis wird, weil der Brief wird abgefangen, Bai Moulin wird verhaftet und streitet dann alles ab. Er hätte diesen Brief nie geschrieben, und Yevinger wird dann herzitiert zu ihren Oberen, und ihr wird dann vorgeworfen, dass sie hier quasi ein antirevolutionäres, kapitalistisches Brandbrief, antirevolutionäre Aktivitäten betrieben hätte, weil dieses Umweltbuch, also The Silent Spring, der stumme Frühling, wie auch das Kapitel heißt, kommt aus dem kapitalistischen Amerika und vertrete einen historischen Idealismus, der eine eschatologische Endzeitstimmung heraufbeschwöre. Also hier wieder so schöne wissenschaftlich klingende sozialistische Begriffe, die einfach, also das ist, kennt man ja vielleicht auch aus anderen sozialistischen Ländern, wo quasi der Umweltschutz gegen die Produktivität der Bevölkerung aufgewogen wurde, wo man gesagt hat, naja, wir sind ja quasi so technologisch fortgeschritten, und das ist ja eine Leistung, dass wir hier diese Wälder niederroden können, und diese Umweltaktivisten, die sollen uns mal in Ruhe lassen. Kennt das vielleicht auch aus der DDR, gab es auch eine Umweltbewegung, die quasi gegen die offizielle Doktrin gearbeitet hat. Also das ist in vielen sozialistischen Ländern ähnlich. Und sie wird dann verhaftet, und ihr wird dann quasi angeboten, okay, du kommst hier wieder raus, wenn du quasi ein Schriftstück unterschreibst, was angeblich Gesprächsmitschriften zwischen ihrem Vater und anderen Personen dokumentiert, wo halt einfach die antikommunistische und antirevolutionäre Arbeit ihres Vaters dokumentiert werden soll. Sie sieht, dass dort auch schon ihre Schwester unterschrieben hat, wo wir dann erfahren, wir hatten ja gerade am Anfang des ersten Kapitels eine Szene, wo ein junges Mädchen niedergeschossen wird, wo wir gar nicht wussten erstmal, wie das zur Geschichte gehört, und jetzt erfahren wir, dass das tatsächlich Yevingers Schwester war, die sehr aktiv in den Roten Garden war, eine sehr radikale Rotgardistin war und eben quasi in diesem Kampf gestorben ist, und das hatte sie auch erst vor ein paar Jahren oder also vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, dass ihre Schwester gestorben ist, und die hat anscheinend auch schon drauf unterschrieben, und Yevinger weigert sich aber quasi ihren Vater selbst posthum noch irgendwie zu verurteilen oder zu belasten. Ja, und dann gibt's eine sehr brutale Szene, da wird sie nämlich mit kaltem Wasser übergossen, und sie befindet sich in der inneren Mongolei und muss dann mit eiskaltem Wasser übergossen die Nacht in der Zelle verbringen, und das führt natürlich dazu, dass sie in einen Fiebertraum verfällt, wo sie dann auch bis zum Ende des Kapitels nicht mehr draus aufwacht. Und ja, das war eine ganz kurze, so kurz war es nicht, das war eine Zusammenfassung dieses Kapitels. Es gibt sehr spannende Elemente in diesem Kapitel. Also einerseits finde ich das sehr spannend, dass hier überhaupt so ein Umweltaspekt aufgemacht wird, was ja eher ungewöhnlich für so ein Hard-Science-Fiction-Buch ist, wo wir doch eher so auf Raumschiffen unterwegs sind und auf fremden Planeten und Es gibt natürlich auch andere Science-Fiction-Bücher, die einen Umweltaspekt haben, aber ich finde das spannend, dass hier so viel Wert drauf gelegt wird, ohne dass überhaupt Science-Fiction vorkommt. Also das ist ja im Grunde fast schon ein historisches Kapitel, das hier erzählt wird. Wir haben ja auch sehr tiefe Einblicke in Jevengers Innenleben. Und ich habe hier ein längeres Zitat rausgesucht, was ich glaube, was zentral einfach für den weiteren Verlauf des Buches ist. Deswegen lese ich das mal komplett hier vor, damit wir das alles nochmal präsent haben. Also, kann es sein, dass das Verhältnis zwischen der Menschheit und dem Bösen das gleiche ist wie das Verhältnis zwischen dem Ozean und dem Eisberg, der auf ihm schwimmt? Ozean und Eisberg bestehen beide aus demselben Element. Der Eisberg scheint nur deswegen anders zu sein, weil er eine andere Form hat. Aber tatsächlich ist auch er nur ein Teil des riesigen Ozeans. Also Jevengeer reflektiert hier vor allem nach der Lektüre von dem stummen Frühling und quasi ihrer ganzen Erfahrung mit den Menschen, wie sie mit der Umwelt umgehen, einfach über die generelle Boshaftigkeit der Menschheit und ob Menschen von Grund auf gut oder von Grund auf böse sind. Und sie hat dort, nachdem sie darüber nachgedacht hat, auch eine eindeutige Meinung dazu. Es war doch sehr wahrscheinlich, dass das Verhalten der Menschheit seinem Wesen nach insgesamt und der Mensch selbst von Natur aus böse war. Und dass bei unterschiedlichen Menschen nur unterschiedliche Teile eines Ganzen erkennbar wurden. Die Menschheit konnte gar kein intuitives Gefühl für Moral entwickeln, genauso wenig wie es möglich war, sich selbst am Schopf in die Höhe zu ziehen und sich daran hinauf ins Weltall zu schwingen. Daher konnte der Impuls für die moralische Erweckung der Menschheit nur von außerhalb der menschlichen Spezies kommen. Also hier haben wir so einen ganz kleinen Sci-Fi-Anteil. Also sie stellt halt fest, okay, die Menschheit ist im Grunde also von Grund auf schlecht und böse. Und es hat halt nur den Grund, dass alle Menschen nicht zu 100% immer die ganze Zeit böse sind oder auf unterschiedliche Weisen böse sind, weil es einfach unterschiedliche Formen annehmen kann, so wie Wasser halt unterschiedliche Aggregatzustände annehmen kann, also wie der Ozean und der Eisberg. Und dass die Menschheit nicht quasi gut werden kann und quasi sich da auch nicht verändern kann, weil es dafür einen äußeren Anschluss braucht. Also Menschheit kann sich quasi nicht selbst aus diesem Morast der Boshaftigkeit herausziehen, genauso wenig wie man sich halt am eigenen Schopf in die Höhe ziehen kann und schon gar nicht und sie vergleicht das dann auch also quasi dann diese Guthaftigkeit und das intuitive Gefühl für Moral vergleicht sie dann tatsächlich mit Raumfahrt, also sie setzt das gleich mit technologischem Fortschritt, quasi den moralischen Fortschritt, was ich sehr spannend finde. Und kommt dann zu dem Schluss, dass diese moralische Erweckung nur von außerhalb der Menschheit kommen kann. Und ich habe ja schon gesagt, es geht in diesem Buch auch irgendwann um Aliens und mal sehen, ob die Menschheit moralisch erwecken können. Das werden wir dann herausfinden. Also das finde ich extrem spannend. Also Jevengeer schließt hier im Grunde in diesem Zitat mit der Menschheit ab und sagt, okay, die Menschen sind einfach böse und ich habe mich jetzt hier festgelegt, ich will quasi im Grunde nichts mehr mit Menschen zu tun haben, beziehungsweise ich habe kein positives Haar oder ich sehe keinen positiven Aspekt an der Menschheit oder am jetzigen Fortbestand der Menschheit. Was später nochmal entscheidend sein wird, es wird dann tatsächlich auch vorgegriffen. Wir haben so einen ganz kurzen Ausblick, quasi 38 Jahre später wird dann erzählt, okay, 38 Jahre später in der Stunde ihres Todes, also sie wird in 38 Jahren sterben, was, ich habe mal nachgerechnet, wir sind jetzt in 1969, das ist dann 2007, das ist ungefähr, wann auch das Buch rauskam, ich glaube ein Jahr vorher, also können sagen, 38 Jahre später ist für das Buch jetzt Zeit und da stirbt anscheinend Jevengeer unter Umständen, die wir noch nicht kennen, aber in der Stunde ihres Todes erinnert sie sich nochmal an The Silent Spring und erinnert sich auch daran, dass quasi das für sie das Erweckungserlebnis war. Und dieses Erweckungserlebnis haben wir jetzt hier ausgeführt. Also sie liest The Silent Spring und beschließt dann, die Menschheit ist böse und wir können nicht so weitermachen. Und wir sehen dann auch gleich die Effekte quasi ihrer Wesenseinstellung, weil es kommt dann eine Richterin zu ihr in die Gefängniszelle, die halt will, dass sie dieses belastende Schriftstück unterschreibt. Und die ist dann zuerst sehr freundlich, will so sagen, ja, unterschreib doch, ist doch nicht so schlimm, der Vater ist ja schon tot und was kann das dem schon schaden und du kommst da dafür raus und eigentlich ist die Unterschrift ja auch gar nicht so wichtig. Und dann kommt hier ein entscheidendes Zitat, sie sagt dann, oder sie denkt dann Jevengeer, sie misstraute dieser Freundlichkeit, die ihr wie ein verschwenderischer Luxus vorkam. Also für sie ist quasi Unfreundlichkeit oder quasi Pessimismus der Standard und Freundlichkeit oder Optimismus ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und dieser Überschwang an Freundlichkeit, den macht sie misstrauisch, weil hier dieser Luxus einfach nicht geleistet werden kann, weil sie ist in einem Grunde in einer Strafkolonie in der inneren Mongolei und dort ist niemand freundlich. Ja, und da dieses Kapitel, während quasi, sag ich mal, das erste Kapitel noch so eine Art Prolog war, quasi so, was vor der eigentlichen Handlung war, ist das Buch hier auch jetzt nicht mehr Prolog, aber es ist quasi zentral für die Figurenmotivation unserer Protagonistin. Also in diesem Buch geht es, oder nicht in diesem Buch, in diesem Kapitel geht es mehr oder weniger darum, was motiviert unsere Protagonistin. Und was sie motiviert, ist vor allem The Silent Spring, ein Buch. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut, was dieses Buch eigentlich ist. Und ja, das ist ein wirklich sehr einflussreiches Buch, was ich vorher gar nicht kannte. Wie schon zuvor erwähnt, wurde geschrieben von Rachel Carson. Das ist eine US-amerikanische, also von ihrer Ausbildung her ist sie Meeresbiologin. Und seit den 1940er Jahren hat sie sich quasi mit dem Einfluss von Pestiziden auf die Umwelt beschäftigt. Vor allem, weil halt seit dem Zweiten Weltkrieg, okay, technologischer Fortschritt, man will auch die Landwirtschaft verbessern und setzt halt immer mehr Pestizide ein und damals war das noch nicht so, dass, also da hatte man noch keinen kritischen Blick drauf und im Grunde kann man Rachel Carson zuschreiben, dass sie diesen kritischen Blick geschafft hat. Also Rachel Carson ist eine der Mitbegründerinnen der Umweltbewegung der USA und wahrscheinlich große Teile der Welt und ist eine sehr einflussreiche Umweltaktivistin. Seit den 1940ern hat sie sich so lose damit beschäftigt. 1957 hat dann the United States Department of Agriculture, also das US-Landwirtschaftsministerium, begonnen, DDT zu versprühen. Das ist ein Pestizid, was damals extrem beliebt war, weil es ja im Grunde, es war farblos, geruchslos, geschmackslos und konnte sehr gut auf Feldern ausgebracht werden und hat dann einfach bestimmte Insekten getötet. Und vor allem ging es 1957 um eine Plage von eingeschleppten Feuerameisen, wo man vermutet, dass die in den 1910er, 1920er Jahren aus Südamerika in die Südstaaten der USA eingeschleppt wurden. 1922 gab es dann die ersten Fälle von Feuerameisenplagen in Mississippi und Alabama und die breiteten sich halt immer weiter aus und dadurch, dass sie halt eine eingeschleppte Spezies waren, hatten sie auch natürlich keine Fressfeinde, beziehungsweise die ökologische Nische, wie man so schön sagt, war nicht auf sie eingestellt. Und ja, das Problem war, die haben sich halt auf den Feldern verbreitet und die Ameisenhügeln haben die Maschinen kaputt gemacht. Die Ameisen selbst haben halt verhindert, dass irgendwelche FeldarbeiterInnen quasi die Felder abernten konnten, weil halt, wie der Name schon sagt, Feuerameisen, das tut extrem weh und wenn man dagegen allergisch ist, dann ist das auch tödlich. Und haben teilweise sogar irgendwie Lämmer umgebracht und andere Tiere geschadet und waren einfach eine eingeschleppte Plage. Das US-Landwirtschaftsministerium hat dann DDT versprüht, gemischt mit Schweröl. Und heute würde man sagen, okay, ich glaube nicht so, dass es so praktisch ist, wenn man einfach Schweröl großflächig über irgendwas versprüht, aber das hat man damals gemacht. Also man hat DDT genommen, dieses Pestizid, hat das mit Schweröl gemixt und hat das einfach großflächig mit Flugzeugen versprüht. Man ist da auch einfach sehr grob über privates Gelände geflogen und natürlich hatte das dann auch Einflüsse auf die Bevölkerung und es gab dann auch eine Klage vor dem Supreme Court, also vor dem obersten Gericht, dass halt vor allem Landbesitzer auf Long Island dagegen geklagt haben, dass hier DDT versprüht wird auf ihrem Privatgrundstück. Die Klage wurde abgewiesen, aber das war quasi auch so ein wichtiger Meilenstein, der auch quasi, wo Rachel Carson dann in dieser Klage und beteiligt war und was ja quasi ihre Interesse auch an DDT und dem Umwelteinfluss gestärkt hat. Aber was sie dann tatsächlich dazu bewogen hat, quasi dieses Buchprojekt des Silent Spring anzugehen, war ein Brief von Carsons Freundin Olga Owens Huckins, die im Boston Herald 1958 einen Text veröffentlicht hat, wo sie beschreibt, wie die Vögel in ihrer Region sterben, weil man DDT ausgebracht hat, um Moskitos abzutöten und halt da dadurch auch die Vögel getötet hat. Und da kommt halt quasi auch dieser Begriff Silent Spring, also der stumme Frühling bezieht sich darauf, dass der Frühling stumm ist, weil keine Vögel mehr singen, weil sie alle tot sind. Und Carson gibt dann später an, dass dieser Brief sie dazu bewogen hat, sich primär mit chemischen Pestiziden zu beschäftigen und deren Umwelteinflüsse. Und sie begann dann ein 4-Jahres-Buchprojekt, was sie zuerst als tatsächlich als Buch veröffentlichen wollte. Dann war es kurzzeitig angedacht, also der New Yorker hatte dann angeboten, dass sie das in Essays im New Yorker für ein sehr großes Honorar veröffentlichen konnte. Und da hat sie halt dran geforscht und dann auch entdeckt, okay, es gibt hier in der Wissenschaft zwei Ausrichtungen. Die einen sagen halt, dass man Pestizide einschränken sollte, weil sie umweltschädlich sind. Und die anderen sagen, nee, das ist so wichtig für die Landwirtschaft, das können wir nicht einschränken. Es gab dann auch eine Art Propagandafilm gegen Ameisen. Fand ich extrem lustig in meiner Recherche. Also das US-Landwirtschaftsministerium hat mal Propaganda gegen Ameisen gemacht. Der Film heißt auch sehr unverblümt Feuerameisen vor Gericht, also Fire Ants on Trial. Kann man sich auch auf Wikipedia anschauen, ist dort komplett verfügbar. Es ist halt extrem 1950er, 1960er Jahresstyle. Also es gibt die klassischen Hausfrauen, schwarze Personen treten ausschließlich als stumme LandarbeiterInnen auf. Alle WissenschaftlerInnen sind natürlich, also muss ich gar nicht sagen, alle Wissenschaftler sind natürlich Männer. Also das ist extrem amerikanisches 1959 und dort wird halt gesagt, ja, die Ameisen sind halt böse und was sie halt für Schäden anrichten können, das hat ja im Grunde auch alles gestimmt, aber es wird halt vollkommen ausgeklammert, wie sie bekämpft werden, nämlich mit DDT und dass das auch sehr schädlich ist für Mensch und andere Lebewesen. Und Carsten hat das dann einfach gesagt, das ist einfach ein stumpfer Akt von Propaganda, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, sie veröffentlicht dann das Buch, das ist auch die Geschichte bis dahin ist dann auch relativ straightforward. Sie entdeckt halt, welche Umweltschäden und welche gesundheitlichen Folgen DDT haben kann, auch quasi, dass es krebserregend sein könnte. Das war damals noch nicht so bekannt und ja, sie hat dann das Buch veröffentlicht und die Buchveröffentlichung, der Zeitpunkt war extrem spannend, weil es tatsächlich einen Monat danach rauskam, nachdem der Contagan-Skandal bekannt wurde. Wahrscheinlich kennen das einige schon, Contagan war ja ein, ich glaube, Schlafmittel, was schwangeren Frauen verschrieben wurde in den 1960ern, also 1962 und davor, wo man dann erst später herausgefunden hat, dass es sehr schlimme Geburtsdefekte erzeugen kann. Und man kennt ja noch heute, also gibt ja heute noch Leute, die leben, die quasi dadurch einfach Gliedmaßen nicht voll ausgeformt haben, einfach weil ihre Mütter Contagan genommen haben und da es auch nicht bekannt war, dass das so schädlich ist. Ja, und es war einen Monat quasi vor der Veröffentlichung von Silent Spring, also es gab eine erhöhte Awareness für Sachen, die gesundheitsschädlich sein können für Chemikalien, was der Veröffentlichung von Silent Spring auch geholfen hat, dass es im Oktober 1962, also im Juni 1962 kam es offiziell raus und im Oktober 1962 war es das Buch des Monats. Das ist tatsächlich ein lang existierender, ja, so einfach ein Buchabo, was früher halt relevant war, weil irgendwie, wenn du in ländlichen Regionen gelebt hast, du hattest ja auch kein Amazon und geschweige denn überhaupt einen Buchhändler oder Buchhändlerin. Und das war einfach für ländliche Regionen super praktisch, um einfach gute aktuelle Bücher einfach ausgewählt zu bekommen. Und Silent Spring war im Oktober dann eines dieser Bücher. Ich glaube, man hat immer 5 Bücher zur Auswahl bekommen pro Monat. Und ich glaube, man konnte sich dann eins bestellen. Und das war halt extrem relevant, weil so Silent Spring auch in die ländlichen Regionen kam, eben zu den Farmern, die halt diese Pestizide eingesetzt haben oder unter ihnen gelitten haben oder unter den Feuerameisen gelitten haben. Und anders wäre das gar nicht, glaube ich, in diese Region reingekommen. Und das ist extrem spannend, weil das einfach der Verbreitung dieses Buches unheimlich geholfen hat. Und was der Verbreitung dieses Buches auch sehr geholfen hat, war, dass die Chemiekonzerne, die DDT produzieren, eine extreme Gegenkampagne gestartet haben, was dann daran gipfelte, und das fand ich besonders unterhaltsam, dass Monsanto, die kennt man ja heute von einem anderen Pestizid, 5000 Ausgaben eines Parodiebuches verteilt haben, nennt sich The Desolate Year, also das desolate Jahr, das verlorene Jahr, das verwüstete Jahr, wo sie eine Welt entwerfen, wo es keine Pestizide gibt und deswegen furchtbare Hungersnöte ausbrechen, weil halt keine moderne Landwirtschaft betrieben werden kann. Und genau, das hat Monsanto verteilt in fünfstelliger Auflage, und auch andere Chemiekonzerne haben dann Propaganda bzw. Lobbyismus gegen Rachel Carson betrieben. Es gab dann sogar Aussagen von Roger Bate, das war ein Pro-DDT Aktivist aus der Gruppe Africa Fighting Malaria, weil DDT auch ganz oft zur Malaria-Bekämpfung eingesetzt wurde, einfach um die Malaria-Mücken abzutöten. Und der hat dann sich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass Rachel Carson für mehr Tote, also nicht Rachel Carson direkt, aber halt diese UmweltaktivistInnen wie Rachel Carson für mehr Tote verantwortlich seien als Hitler, weil sie halt dafür gesorgt haben, dass DDT nicht mehr eingesetzt werden kann, um Malaria-Mücken abzutöten und so viel, viel mehr Menschen an Malaria sterben, als notwendig ist. Der Clou an der Sache ist, obwohl 1972 DDT verboten wurde, wurde es nicht gegen den Einsatz von Malaria verboten. Also man konnte es, obwohl es quasi in der Landwirtschaft 1972 verboten war, DDT einzusetzen, konnte man es weiterhin für Malaria-Bekämpfung einsetzen. Warum es nicht mehr für Malaria-Bekämpfung eingesetzt wird, ist, dass die Mücken mittlerweile resistent gegen DDT geworden sind. Also dadurch, dass Mücken ja einen extrem kurzen Reproduktionszyklus haben, konnten quasi durch einfach natürliche Auslese diese Malaria-Mücken sehr, sehr schnell gegen DDT resistent werden. Und deswegen wird spätestens seit den 1980er Jahren überhaupt kein DDT mehr für die Malaria-Bekämpfung eingesetzt. Und man geht auch davon aus, dass im landwirtschaftlichen Raum die Resistenz innerhalb von 7 bis 10 Jahren hergestellt ist. Und die Pointe an der Geschichte ist, dass manche Forscher sogar annehmen, dass der Verbot von DDT im landwirtschaftlichen Bereich dazu geführt hat, dass es länger effektiv gegen Malaria-Mücken war, weil ja nicht mehr insgesamt so viel DDT ausgebracht wurde. Also das ist eine sehr ironische Geschichte, und es wird heute noch immer es gibt diesen Mythos, ja, diese Verbot von Pestiziden führt zu mehr Toten als Hitler, irgendwie sowas in die Richtung. Falls ihr mal darüber kommt, darüber stolpert, über diese Aussage, das ist halt komplett falsch und ist ein Mythos, den es seit den 1960er Jahren gibt und auch seitdem widerlegt ist. Genau, und Silent Spring wurde dann in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe erschien sehr zeitnah, Der Stumme Frühling 1963. Es gab dann eine französische Ausgabe, eine niederländische, eine russische Ausgabe. Es wurde auch in der Sowjetunion veröffentlicht 1965. Eine italienische, spanische, schwedische Ausgabe, eine finnische Ausgabe. In Finnland wurde sogar in der Zeitung als 8-teilige Serie veröffentlicht. Und es gab dann tatsächlich auch 1979 eine chinesische Ausgabe. Also wir sehen, im Kapitel befinden wir uns in 1969, wo dann beschlossen wird, das Buch erstmal zu verbieten, ich hole das Zitat nochmal, weil es so schön war, wegen historischem Idealismus, der eine eschatologische Endzeitstimmung heraufbeschwören möchte. Und 10 Jahre später wurde es dann tatsächlich offiziell in chinesischer Sprache veröffentlicht. Man merkt auch von der Zeit her, das war halt weit nach der Kulturrevolution und auch nach einem sehr großen politischen Wandel in China. Und es wird dann auch gesagt, dass Silent Spring mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass die Environmental Protection Agency von Nixon gegründet wurde 1970, also der amerikanischen Umweltbehörde. Und dass das quasi die Graswurzelbewegung, was ja hier ein sehr passender Begriff ist, also die Graswurzelbewegung der amerikanischen Umweltbewegung, nochmal einen riesigen Schwung durch die Veröffentlichung dieses Buches bekommen hat. Auch dass Rachel Carson eine der Mitbegründerinnen des Ekofeminismus war, also eines Feminismus, der quasi Feminismus in Verbindung mit Umweltschutz bringt. Und wir merken ja auch hier, wir haben hier sehr, sehr viele Frauen im Spiel. Also wir haben natürlich Rachel Carson, wir haben dann ihre Freundin, die sie quasi dazu bewegt hat, oder quasi ihr Text, den sie dazu bewegt hat, Silent Spring zu schreiben, nämlich Olga Owens-Huckins, die diesen Text im Boston Herald veröffentlicht hat. Eine andere sehr wichtige Person, die hier nur am Rande vorkommt, ist Frances Oldham Kelsey. Das war eine Mitarbeiterin in der FDA, die quasi entschieden hat, dass Contagan nicht in den amerikanischen Markt zugelassen wird. Die mittlerweile auch sehr bekannt ist, einfach weil wegen ihrer Entscheidung. Und wenn wir jetzt quasi wieder zum Buch zurückgehen, wir haben hier auch wieder eine Frau, nämlich Yevhen Jer, die durch Rachel Carsons Buch quasi zu den Handlungen bewegt wird, die wir dann später noch sehen werden. Und ich finde das extrem spannend, wie hier Liu Shichen quasi so eine Logikkette fast schon aufbaut. Also wir haben hier, wo fangen wir denn einfach an? Wir fangen mit Olga Owens-Huckins an, die im Boston Herald einfach darüber schreibt, wie sie feststellt, dass die Vögel um sie herum sterben und das dann passiert, wenn DDT ausgebracht wird. Wir haben Rachel Carson, die dadurch angeregt wird, sich stärker mit chemischen Pestiziden zu beschäftigen und ein größeres Buch darüber zu schreiben. Und dann haben wir die ganze Kette mit der EPA und so. Und dann haben wir quasi auf der fiktiven Ebene Yevhen Jer, die durch das Buch von Rachel Carson dazu bewegt wird, ein sehr negatives Weltbild zu entwickeln. Das finde ich sehr spannend, wie quasi hier auch historische Verstrickungen aufgebaut wurden und wie wir quasi von den frühen 1940er Jahren, wo Rachel Carson das erste Mal überhaupt anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, bis dann wir in drei Büchern in der fernen Zukunft sind. Und es alles anfing im Grunde mit einer kleinen Ameise, wenn wir mal ganz genau hinschauen, die einfach nur ein Nest bauen wollte. Ja, noch ein paar andere Beobachtungen. Es wird hier davon gesprochen, dass die Rotgardisten jetzt mit Eifer in den Städten gekämpft haben und jetzt eher in den ländlichen Regionen sind und dort alles nicht mehr so eifrig ist, weil es halt nicht mehr diesen Drive hat. Und das geht auch einher mit einer Kampagne in der Kulturrevolution, wo halt versucht wurde, dass die Rotgardisten sich nicht mehr so sehr in den Städten aufhalten, weil das denen dann doch so ein bisschen zu radikal und wild wurde und die Rotgardisten doch eher auch mal in die Dörfer gehen sollten und dort auch ein bisschen Kulturrevolution machen. Und wahrscheinlich referenziert hier quasi Liu Shichen quasi auf diese Bewegung. Und ich finde es auch spannend, dass hier quasi der Angriff der Sowjetunion erwartet wird, wo man ja mal glauben mag, China-Kommunismus, Sowjetunion-Kommunismus müssen sich doch eigentlich vertragen, aber 1969 war das nicht mehr so weit her mit der sozialistischen Bruderfreundschaft und man hatte eigentlich schon angenommen, dass die Sowjetunion irgendwann mal anfängt, die Mongolei einzunehmen. Und das war doch ein sehr schönes Kapitel. Es wird auch schon auf einen geheimnisvollen Radargipfel referenziert, bei dem auch komische Sachen passieren. Wenn der Radargipfel angeht, dann schmilzt der Schnee und die Vögel fallen um. Und wir haben hier im Grunde was Ähnliches, was wir bei DDT sehen. Also wir haben hier wieder einen geheimnisvollen Umwelteinfluss, nicht von einem Pestizid, aber von Strahlen allgemein. Und das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Noch ganz kurz zu Rachel Carson, was ich sehr bewundernswert fand. Sie hatte selber Krebs, also Brustkrebs, und war auch, während sie für das Buch recherchiert hat und dann auch Lesetouren und einfach Reden für das Buch gehalten hat nach der Veröffentlichung, war sie aktiv in Strahlenbehandlung und war schon sehr, sehr geschwächt, einfach von der Behandlung und vom Krebs selbst. Sie hatte dann eine Mastektomie, das hat leider nichts gebracht. Der Krebs hat dann auch gestreut und sie ist dann tatsächlich auch 1964 schon verstorben. Und ja, ich finde das so spannend, dass sie trotz ihrer schweren Krankheit, sie hatte davor, glaube ich, noch eine andere Krankheit, was auch die Veröffentlichung des Buches um 2 Jahre verschoben geschoben hat. Trotzdem hat sie halt quasi, obwohl sie sehr, sehr schwach war, noch versucht, so viele Vorträge zu halten, wie ging, und auch so viele Interviews zu geben, wie es wie möglich war. Es gab dann auch eine CBS-Fernsehsendung, wo sie nochmal Auszüge aus ihrem Buch vorgelesen hat, was quasi der Bekannte des Buches nochmal sehr geholfen hat. Und das hat sie alles gemacht, während sie schon in Strahlenbehandlung war und der Krebs sie von innen aufgefressen hat. Und ja, sie hat das quasi gemacht, bis sie nicht mehr konnte und bis sie dann gestorben ist. Und das finde ich doch schon sehr bewundernswert. Das Buch, ich habe es jetzt nicht direkt gelesen, ich habe jetzt quasi nur Sekundärliteratur dazu betrachtet, weil, ja, es sprengt auch schon ein bisschen Rahmen meiner Recherchearbeit hier. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, Silent Spring. Und es ist auch extrem wichtig für The Free Body Problem, dieses Buch, beziehungsweise was es dann mit der Protagonistin macht. Und ich glaube, Liu Shichen hat dieses Buch auch nicht von ungefähr in den Anfang seines eigenen Buches gepackt. Also dahinter steckt bestimmt auch die Intention, eine bestimmte Form von Motivation zu erzeugen. Wir sind am Ende dieses Kapitels angelangt. Das nächste Kapitel heißt Das rote Ufer. Hier haben wir jetzt nach den letzten zwei Kapiteln keine Orts- oder Zeitangabe. Und es geht auch im Grunde direkt weiter nach dem zweiten Kapitel. Wir verlassen ja das zweite Kapitel damit, dass Yevanger in einen heftigen Fiebertraum verfällt, wo sie nochmal den Tod ihrer Schwester mit ansehen muss und nochmal alle Leute trifft, die sie verloren hat. Also ihre Mutter Shao Lin, ihre Freundin Ruan Wen, ihren Vater, und alle tragen diese rote Fahne, und so verlassen wir sie. Sie versinkt in einem schwarzen Eisblock in ihrem Fiebertraum, und wir kommen zum roten Ufer. Und was sie dort erlebt, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr könnt mir gerne Feedback und Kommentare zu dieser und anderer Folgen hinterlassen auf meinem Blog. Also Links dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich gerne auch auf Twitter. Wenn ihr größere Ideen habt, größere Sachen zu besprechen, ich nehme auch gerne Audiokommentare entgegen, und ich nehme auch gerne GästInnen-Vorschläge entgegen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem Buch. Und auf Wiederhören.